auch schön, dass ihr alle hier seid und Interesse habt. Also erstmal hier ist so ein bisschen der leicht untertriebene Titel, Revolution heißt Package Management und Configuration Management. Ja, es geht heute eben über NixOS. NixOS ist eine funktionale Linux-Distribution bzw. ein funktionaler Paketmanager und die Ansätze sind eben ganz andere als bei den meisten Distros oder Paketmanagern, die man eben schon kennt. Mal ganz kurz einfach am Anfang als Info, ihr dürft gerne jederzeit Fragen stellen, einfach reinrufen, könnt euch auch melden, aber ich weiß nicht, ob ich das immer so sehe. Gerne viele Fragen stellen, teilweise kommt halt ein paar Sachen nochmal und teilweise wird es halt so sein, dass ein paar Sachen erst später kommen, deswegen kann es auch sein, dass ich mal ein paar Fragen dann auf eine Folie später verschiebe oder so. Aber das ist einfach kein Problem, Fragen sind awesome, gerne Fragen und die Folien am Ende werden wir wahrscheinlich nicht alle durchmachen, einfach aus zeitlichen Gründen, aber das ist sowieso nur noch optional. Ja, und gerne auch immer die ganze Zeit Feedback geben, also wenn es jetzt irgendwie hinten zu leise ist, dann einfach Bescheid geben oder wenn ich langsam oder schneller reden soll. Ja, dann nur ganz kurz über mich eben. Ich bin Michael bzw. PrimeOS auf GitHub und sonst eigentlich ziemlich überall. Bin halt hier ein Student der Uni Tübingen. Mag eben Free Software und so, wie jeder hier wahrscheinlich. Habe eben diesen ersten Nix-Packages-Commit Ende 2016 gemacht und tue aktuell ungefähr 41 Pakete maintain und 3 Module. Ja, und ich mag Privacy, deswegen jetzt nicht zu viel mehr Details. Und die Gmail-Adresse ist nicht so privacy-optimal. Aber so bloß, dass ihr mal ganz kurz den Überblick habt. Ja, dann zu Nix selber. Nix ist eben Paketmanager, wie ihr es eben schon von eurem eigenen Paketmanager kennt. Das ist jetzt eigentlich nur ein ganz kurzer Überblick eben der Hauptkomponenten. Wir haben einmal Nix, das ist der Paketmanager, Nix Packages. Das ist dann die Paketkollektion, also wo unsere Paketquellen eben herkommen, wo beschrieben wird, wie die gebaut werden. Dann gibt es NixOS, das basiert eben auf Nix, ist dann ein ganzes Betriebssystem, das eben auch noch Konfiguration verwaltet. Und für DevOps bzw. ja, Deployment eben gibt es dann noch NixOps. Dann hier so der Fake ISO-OSI-Stack. Ist dann quasi einfach ungefähr so aufgebaut. Die einzigste Ähnlichkeit mit dem ISO-OSI-Modell ist eigentlich, dass das Zeug nicht richtig in den Stack passt. Ja, dann gibt es noch ein paar andere Tools. Es gibt eben Hydra, das ist eine Buildfarm, weil wir haben quasi, Pakete werden eben auch von Quellcode gebaut, aber gleichzeitig haben wir dann eben einen Server, der schon die Pakete einmal vorbaut, das heißt, wir können einfach die Binaries runterladen. Dazu sage ich dann später aber nochmal mehr. Dann gibt es eben auch noch Microservices und ein Programm Patch-ELF, das ist eben, wird dann später mal wichtig, weil wir quasi eben diese Linker-Paths und auch Library-Paths ändern müssen. Damit können dann eben diese ELF-Binaries gepatcht werden. Und generell gibt es eben dann ganz viele Tools, um halt andere Pakete in Nix zu konvertieren, also halt Go-Pakete, Python-Pakete und was man halt sonst noch alles brauchen könnte. Die können das dann eben in vielen Fällen automatisch machen, bloß eben die Hauptpakete, die muss man dann auch selber machen. Ja, dann History ist gar nicht so relevant, gehen wir jetzt hier einfach schnell drüber. Das Wichtigste zu wissen ist halt, das hat eigentlich als Forschungsprojekt angefangen. Das ist vielleicht von der Hinsicht ganz interessant, dass jetzt halt nicht nur irgendwie so unnötig ein Projekt gestartet wird, sondern es war schon eine Überlegung dahinter und ja, hat dann eben einfach durch die Forschung angefangen. Dann ganz kurz noch, dass man halt mal einen Überblick hat. 2003 hat es halt mal angefangen mit der Research. Also das Projekt ist jetzt schon durchaus älter und halt auch hinter einem Proof of Concept. 2007 war dann mal so der Punkt, wo halt NixOS dann wirklich benutzbar war, weil genug Pakete vorhanden waren. Da gab es dann auch mal den Witz, dass es am 1. April so einen Post gab, dass der halt NixOS vorgestellt hat und das komplett funktional ist. Und da dachten dann viele Leute, es wäre ein April-Scherz. Aber es hat sich herausgestellt, es ist kein April-Scherz. Ja, seit 2008 gibt es eben nixos.org, dann kam irgendwann mal das Logo erst 2009, 2011 halt von SVN auf Git. 2013 war dann der Wechsel von Upstart zu Systemd, was ja immer so ein paar Leute gerne ein bisschen kritisch sehen. Aber damals war es halt praktisch und ich meine, Upstart ist ja dann discontinued worden. Insofern war das sowieso wichtig, aber es gibt prinzipiell auch durchaus Motivation, andere Init-Systeme zu unterstützen, bloß bis jetzt hat sich eben noch keiner die Mühe gemacht. Ja, 2015 wurde eben die NixOS Foundation gegründet und die erste Konferenz fand statt. 2017 dann die zweite und 2018 findet jetzt dann die dritte Konferenz in London statt. Und man sieht auch schon, dass die ersten beiden Konferenzen in Deutschland waren. Insofern, das kommt eben durchaus auch viele daher, dass eben viele Entwickler in Europa sind. Bloß noch kurz zu aktuellen Stats, vielleicht ganz interessant, gibt es jetzt eben diese Seite, wo es ein bisschen Packages bei verschiedenen Distros trackt und da ist jetzt neulich dann Nix Packages ganz oben gelandet mit den meisten aktuellen Packages. Bloß das AOR auf der Achse sind quasi die insgesamten Packages und auf der Achse nach oben sind die aktuellen, also wo halt nicht irgendwie veraltet sind. Das Nix Packages ist jetzt ganz oben, aber Wie viel man natürlich den Zahlen vertrauen kann, ist immer schwierig zu sagen, weil da sind jetzt natürlich auch viele Haskell-Pakete und so weiter dabei, die immer bei manchen Distros mitgezählt werden, bei manchen nicht. Aber zumindest, also NixOS ist jetzt schon weit hinter dem Proof of Concept. Ja, dann zum Eigentlichen fange ich eben erstmal an mit den Problemen von klassischen Paketmanagern. Warum hat man überhaupt mit was Neuem angefangen? Weil die Probleme war eben, wenn man quasi immer Updates durchgeführt hat oder diese Updates ja auch die Konfiguration vom System geändert haben, haben wir quasi eigentlich destruktiv den State aktualisiert. Das ist halt einfach, also einerseits, wenn wir jetzt gerade irgendwie einen Pfad haben wie bin bash, dann ersetzen wir einfach das Binary und Programme, die halt noch laufen, verwenden halt die alte Version, neue Programme verwenden die neue Version, dann ist man schwierig zu sagen, was jetzt gerade welche Version verwendet. Und generell ist es eben schwierig, automatisch jetzt irgendwie Konfigurationsdateien zu merchen, deswegen bei Debian wird es ja ganz gern halt so während dem Upgrade gemacht, das ist dann immer durchaus nervig, bei Gentoo wird das ja immerhin schön danach gemacht. Aber jetzt gerade bei NixOS hat man halt eine deklarative Konfiguration, da gibt es überhaupt während dem Upgrade keine Fragen in der Hinsicht. Ja, generell haben wir halt das Problem mit State, wir verändern halt ständig den State vom System, wir installieren Pakete, dann bauen wir wieder ein anderes Paket, das Paket hängt halt von den Paketen ab, die schon installiert sind und dadurch kann es halt natürlich schnell irgendwie zu Inkonsistenz kommen und vor allem eben zu Builds, die nicht mehr reproduzierbar sind, weil sie halt von ganz vielen Umgebungsvariablen und allem möglichen eben abhängen. Und deswegen wäre es natürlich schön, wenn man jetzt eine fest definierte Umgebung hätte, wo man dann nicht ganz viele Side-Effects während dem Bauen vom Paket von anderen Quellen hat. Verschiedene Versionen von Binary zu haben, ist auch problematisch. Da kommt es eben immer drauf an, welche Distro und welches Paket. Aber prinzipiell ist es halt so, wenn man einmal bin bash hat, kann es natürlich nur eine Datei davon geben und nicht einfach zwei. Das Problem kann eben bei NixOS auch vermieden werden, aber dafür haben wir halt ein bisschen kompliziertere Pfade. Aber klar, teilweise als jetzt gerade bei GPG und GPG2 ist es halt oftmals bei den meisten Distros auch möglich, halt beide gleichzeitig zu installieren. Aber dann sind dann halt die Namen der Binaries unterschiedlich. Außerdem haben wir eben Konflikte, also wenn jetzt halt zwei Pakete verschiedene Library-Versionen benötigen, also gerade durch die Dependency-Hell eben, ist es auch immer schwierig zu tracken. Da wäre es manchmal vielleicht dann auch praktisch eben, wenn man einfach sagen könnte, das eine Paket nimmt jetzt doch mal eine andere Library-Version, dann braucht man natürlich die Library zweimal, aber gleichzeitig kann man eben diese Konflikte vermeiden. Oder generell, wenn es irgendwie ein Binary eben eine neuere GCC-Version zum Kompilieren braucht. Ja, und die Binaries bei normalen Distros sind halt im Prinzip wie globale Variablen. Ne? Man hat halt das bin bash und das wird dann halt random überschrieben, wenn halt ein Update stattfindet. Und was man auch noch ein Problem hat, ist, dass die Dependencies eben nicht immer vollständig sind. Gerade wenn man jetzt irgendwie eine normale Paketbeschreibung hat und die halt auf seinem eigenen System ausführt, dann hat man vielleicht schon eine Library installiert und der Build läuft einfach durch, aber dann installiert es eine andere Person, hat diese Library lokal nicht installiert und der Build geht halt nicht durch. Insofern ist das eben auch problematisch, da wäre es halt auch wieder schön, wenn man dann eine isolierte Umgebung hätte. Dann gibt es auch keine Rollbacks, das kann eben teilweise auch nützlich sein, man hat jetzt irgendwie seine Programme aktualisiert, plötzlich tut irgendwas nicht mehr, Panik, man macht jetzt einen Vortrag, dann wäre es halt praktisch, wenn man schnell noch einen Rollback machen kann auf die alte Version, die halt getan hat. Deswegen ist halt auch noch eine coole Neuerung, die so automatisch mit daherkommt. Und klassische Paketmanager haben halt in der Regel auch kein Konfigurationsmanagement, beziehungsweise halt ein eher limitiertes. Ja, NixOS. NixOS hat den Vorteil, wir haben eben atomare Upgrades und Rollbacks. Gerade das atomare Updates ist eben interessant, weil gerade bei Debian oder so, wenn uns da halt mitten im Upgrade mal der Strom crasht, können wir halt durchaus Probleme haben. Dann haben wir jetzt die Hälfte der Libraries aktualisiert, die andere Hälfte noch nicht. Plötzlich tut ein Binary nicht mehr, weil die Library-Version inkompatibel ist. Ist halt nicht ganz optimal, da muss man das wieder irgendwie fixen, vielleicht von der Live-CD booten. Jetzt bei NixOS wird das halt quasi erstmal so ein bisschen das Update im Hintergrund vorbereitet. Ich sage dann später mehr dazu, wie das genau funktioniert. Und dann wird halt am Ende ein Symlink geändert und dadurch sind wir dann halt in der neuen Generation. Das Einzige, was halt wirklich noch imperativ ist, ist halt, dass wir einen Activation-Script ausführen, das eben ein paar Sachen verändert, wie wir neue Benutzer anlegen. Aber das läuft halt ziemlich kurz. Insofern ist es fast unmöglich, genau in dem Moment halt irgendwie einen Stromausfall zu haben. Oder halt relativ unwahrscheinlich. Ja, gleichzeitig können wir auch mehrere Versionen von Paket installieren. Zum Beispiel kann eben ein User sagen, ich will jetzt die Version haben, andere User will eine andere Version haben oder man hat jetzt eben irgendwie eine Systemd-Unit, die halt die und die Version verwendet. Kann man einfach, wenn man will, beliebig verschiedene Versionen gleichzeitig verwenden. Zum Beispiel, wenn man jetzt nebenher noch eine neue Patch-Version testen will. Die Builds sind eben reproduzierbar und deterministisch. Die Updates. Sind eben ja dadurch, dass sie atomar sind, zuverlässig. Und gleichzeitig ist unsere Konfiguration auch immer zur richtigen Softwareversion verknüpft. Dadurch, dass wir quasi die Pakete und Configuration Management in einem haben, das heißt, wenn wir einen Rollback machen, hätten wir auch wieder die alte Konfiguration. Wenn man natürlich will, kann man auch manuell nochmal eine neue Konfiguration bauen, wo dann halt die neue Konfiguration mit den alten Paketen hat. Das wäre auch möglich. Aber das ist dann halt natürlich nicht mehr garantiert, dass das funktioniert. Und was eben auch noch automatisch gemacht wird, ist, dass eben Services, die gerade schon laufen, automatisch neu gestartet werden. Das kann man auch deaktivieren, wenn man es nicht haben will. Aber kann eben durchaus praktisch sein, wenn sich jetzt irgendwie der Apache-Server aktualisiert, dass man automatisch auch den Apache einmal neu startet. Um die neue Version dann eben wirklich auch im Laufen zu haben. Die Channel-Updates und Rollbacks sind eben auch sicher. Das liegt daran, dass eben diese Bildform auch automatisch ein paar Tests ausführt, die dann eben sicherstellen, dass die Hauptfunktionalität gegeben ist, also dass das System überhaupt mal bootet. Und wenn es halt doch mal irgendwie ein Problem geben sollte, kann man halt direkt bei seinem Bootmanager, also zum Beispiel GROB, in eine alte Generation reinbooten, dann bootet man halt den alten Kernel, die alte Konfiguration, die alte System-D-Version und dann sollte eben entsprechend alles tun. Also das Einzige, was halt nicht kaputt gehen darf, ist der Bootmanager und da wird immer extra drauf geachtet und da gibt es eben auch gute Tests dafür. Ein weiterer Vorteil ist, dass jetzt auch unprivilegierte User sicher Pakete installieren können. Kann natürlich auch deaktivieren, wenn man es nicht haben will. Aber kann durchaus auch mal praktisch sein, dass halt ein normaler User dann noch Pakete, die er braucht, installieren kann. Oder entsprechend auch andere Versionen. Ja, dann die Vorzeile von funktional. Klassisch haben wir halt imperative Konfigurationen. Wir ändern halt ständig irgendwas mit irgendwelchen Command Lines. Also wir installieren ein neues Paket, wir deinstallieren ein Paket. Gerade wenn wir ein Paket deinstallieren, haben wir vielleicht noch irgendwo Config-Files rumfahren, die halt nicht mit deinstalliert wurden. Ist immer problematisch. Insofern wäre es halt schon durchaus schön, das eben deklarativ zu machen. Dann hätten wir eben nicht diese ganzen Stateful Changes, wo dann halt so ja, Dependency Hell und verschiedenen States bei verschiedenen Systemen führen, je nachdem, wann man welche Operation ausgeführt hat. Deswegen haben wir eben dieses deklarative Konfigurationsmodell. Deklarativ heißt quasi einfach, wir gehen halt ursprünglich von einem Grundsystem aus und haben dann eine Config, wo halt unser ganzer Zustand vom System beschrieben wird. Also welche Pakete wollen wir haben, wie soll das System konfiguriert sein, wie ist zum Beispiel unser Hostname. Und später kommt einfach auch nochmal ein Beispiel dazu. Also wenn ihr Fragen habt oder wenn es gerade zu schnell geht, dann bitte einfach Bescheid geben, nicht, dass der jetzt zu schnell drüber geht. Ja, unsere Pakete und die Konfiguration sind im Prinzip wie bei einer Programmiersprache eine Variable, die halt nicht änderbar ist, also mutable. Weil sich, es werden halt quasi nie Binaries überschrieben, sondern immer nur neue Pfade angelegt. Und das Tolle ist eigentlich auch, dass wir dann keine Probleme bei größeren Distributions-Upgrades haben, beziehungsweise also wie wenn jetzt Ubuntu von 14.4 auf 14.10. Ich weiß gerade nicht, wie die durchnummerieren, aktualisiert wird, kommt es ja gerne mal zu Problemen, dass dann irgendwie die Xorg-Version nicht mehr passen oder halt irgendwelche alter State noch Probleme macht. Das Problem haben wir halt nicht, weil wir diese deklarative Konfiguration haben und ein Upgrade ist halt im Prinzip wie wenn man sein System neu installieren würde, bis auf das, dass man halt die Pakete, die schon installiert sind, ja nicht nochmal installieren muss. Also es ist halt quasi so eine effiziente Neuinstallation. Und dadurch sind wir halt immer in einem fest definierten State und haben jetzt nicht irgendwelche komischen Seiteneffekte von früheren Generationen. Ja, und wir haben eben auch diese Referential Transparency, also eben gerade wie man es beim Functional Programming kennt, wir haben halt eine Expression und die liefert dann immer das gleiche Ergebnis und es ändert sich nicht plötzlich irgendwelches Zeug, weil wir jetzt eine Umgebungsvariable gesetzt haben. Ich meine, teilweise gibt es noch Impurities durch Umgebungsvariablen, das liegt halt daran, dass man natürlich auch Proxy-Setups unterstützen muss, aber sollte zumindest nichts sein, was jetzt groß irgendwie den State vom System ändert. So dass dann halt zwei Entwickler jetzt irgendwie die gleiche Nix-Packages-Version und Konfiguration haben, aber ein anderes System, das sollte natürlich nicht passieren. Ja, natürlich gibt es aber trotzdem auch noch Probleme, weil man kann halt nicht immer alles vermeiden. Generell gibt es halt das Problem natürlich, wir sind trotzdem noch eine relativ junge Distro. Es gibt schon einige Maintainer, aber man könnte natürlich durchaus immer noch mehr Leute gebrauchen, gerade auch für eben Security, Documentation und Testing. Das ist alles schon auf einem relativen guten Zustand, aber halt jetzt noch nicht irgendwie wie Debian oder ähnliches. Dann sind noch nicht alle Pakete reproduzierbar. 2016 wurde da mal ein Test gemacht. Eine aktuelle Zahl habe ich leider nicht. Da wurden halt 12,8% der Pakete, also quasi jedes Paket wurde eben zweimal gebaut, und bei 12,8% hat man halt festgestellt, dass sich dann tatsächlich die Binaries ändern. Das kann halt leider durch ganz viel kommen, gerade wenn jetzt irgendwie ein Paket auf mehreren Kernen kompiliert wird, gibt es halt irgendwelche Race Conditions vom Compiler oder sonstige Seiteneffekte. Irgendein Programm schreibt irgendwo ein Datum rein und dann wird es zum Beispiel komprimiert, dann kann es nicht automatisch erkannt werden. Dadurch sind halt nicht alle Pakete reproduzierbar, aber selbst die, wo halt nicht reproduzierbar sind, sollten dann auf einen ziemlich ähnlichen Zustand haben. Zumindest von der Funktionalität sollten sie auf jeden Fall identisch sein. Running precompiled binaries ist eben auch problematisch. Dadurch, dass wir nicht die File System Hierarchy beachten bzw. verwenden, haben wir natürlich das Problem, dass wenn jetzt irgendein Programm einfach runtergeladen wird, dann sucht das halt seine Libraries in /lib. Das ist halt nicht möglich. Andererseits will man halt auch nicht unbedingt precompiled binaries eigentlich, sondern die für seine eigene Distro lieber kompiliert haben. Und es gibt immer noch so einen Fallback-Modus, also es gibt quasi so eine spezielle Funktion, die eben so ein File System Hierarchy System emuliert und dann eben diese Lib-Pfade und so weiter anlegt. Aber nur für das eine Programm mit daneben. Das heißt, man kann zum Beispiel für Steam wird das verwendet, dann kann das trotzdem unter NixOS ausgeführt werden. Und die andere Möglichkeit ist eben mit Patch-ELF dann entsprechend den Pfad zum Interpreter und den Libraries zu ändern. Ja, auch Scripts mit hardcoded Paths funktionieren nicht. Deswegen sollte man natürlich am besten auch immer User binenv nehmen. BinSH existiert tatsächlich und eben User binenv, aber ansonsten existieren halt keine Pfade. Also wenn man jetzt da binbash in der Shebang-Zeile hat, dann wird das Skript nicht laufen, dann muss man das erst anpassen. Und wenn man jetzt aber ein Paket schreibt und das Paket hat zum Beispiel im Quellcode irgendwo ein Bash-Skript drin, dann wird automatisch diese Zeile erkannt und entsprechend durch so ein Store-Path ersetzt. Insofern ist es nur ein Problem, wenn man jetzt einfach ein Skript runterlädt und aber kein Paket dafür schreibt. Ja, es gibt halt noch keine GUI für Paket- oder Konfigurationsmanagement. Gab es halt bis jetzt noch kein großes Bedürfnis für, weil es halt so ein bisschen auch eine Sysadmin-Distro war. Könnte man aber natürlich schreiben, wenn man jetzt irgendjemand da Interesse dran hätte. Und es gibt eben noch keine LTS-Releases. Die Releases gehen halt jedes Mal, jeweils ein halbes Jahr und haben halt so ein, zwei Monate Überlauf von Security-Updates, aber da muss man halt gleich wechseln. Und dann gibt es eben noch den Nix-Packages-Unstable-Channel. Das ist quasi einfach Rolling Release letztendlich, wie eben bei Arch oder Gentoo. Dann sind eben auch von, also wir haben quasi so eine Abstraktion dann über das Konfigurationsmanagement, weil wir standardmäßig nicht immer die Konfigurationsdateien direkt schreiben. Das heißt, wir haben eben auch so ein Interface, über das wir zum Beispiel sagen können, jetzt Apache Enable, und wir wollen jetzt zum Beispiel auf dem und dem und der IP listen, also so ein Listening Socket aufmachen. Da werden halt noch nicht immer alle Optionen unterstützt, aber es gibt deswegen auch die Fallback-Option, eben direkt Konfigurationsdateien in etc. reinzuschreiben, die dann aber auch von NixOS verwaltet werden. Ja, und so vorne, also das kriegt man dann trotzdem immer noch irgendwie hin. Ja, dann erstmal zu Nix. Nix ist eben der Paketmanager selber, der eben Pakete immer Quellbeschreibungen enthält, also wie wird das Paket jetzt vom Source Code gebaut. Aber gleichzeitig haben wir dann eben Binary Deployment, in dem eben diese Hydra-Build-Farm die Pakete einmal baut und wir können einfach die Binaries runterladen. Und das Schöne ist, wir können auch direkt überprüfen, ob die Binaries von der Build-Farm stimmen, indem wir es sogar einfach lokal einmal bauen und gucken, ob wir aufs Gleiche kommen. Das ist halt natürlich ein schöner Seiteneffekt. Dann kann man direkt auch automatisch eben prüfen, ob die Binaries wirklich die sind, wo sie sein sollten, und dadurch natürlich auch muss man eben nicht der Bildform vertrauen, sondern kann es auch tatsächlich prüfen, ob die tut, was sie sollte. Ja, wir haben eben dieses sichere Multi-User-Setup, dadurch, dass auch andere und unprivilegierte Benutzer Pakete installieren können, ohne dass das dann für das System irgendwelche Probleme macht. Und ja, jetzt kommt das Interessante im Prinzip zu den Store-Paths. Also bei uns gibt es halt den Nix-Store und da liegt eben so gut wie alles drin. Also da liegen durchaus auch Konfigurationsdateien für Services drin. Je nachdem, ob die Services das unterstützen, liegen die dann halt auch in etc. Aber einfach per Symlink in den Nix Store. Und vor allem die Programme liegen aber auf jeden Fall alle in Nix Store. Also alles, was NixOS baut an Paketen, das liegt auf jeden Fall im Nix Store. Und Konfigurationen können eben durch so ein Activation-Skript dann auch nach etc. per Symlink rüber kopiert werden. Und dadurch fliegt eben diese File-System-Hierarchy weg, weil wir halt nicht mehr irgendwas in jetzt ein /lib rein installieren können. Ja, dann hat eben jedes Paket einen eindeutigen Identifier, der quasi einfach der Ordnername ist. Das ist eben von daher wichtig, dass wir verschiedene Versionen unterstützen können von dem Paket und auch verschiedene Konfigurationen. Das heißt, der Paketname und die Version reicht uns alleine nicht, sondern wir müssen eben auch noch, wie das Paket gebaut worden ist, berücksichtigen, weil man kann ja zum Beispiel zusätzliche Optionen aktivieren oder auch deaktivieren, wie die UseFlex eben bei Gentoo. Gibt es bei uns auch eine Möglichkeit, immer die Pakete ein bisschen anzupassen. Aber dann hat man natürlich den Nachteil, je nachdem, welches Paket man wie anpasst, muss man es dann natürlich lokal bauen, weil es eben die Bildform natürlich nicht alle möglichen Kombinationen baut. Da muss man es halt letztendlich doch selber kompilieren. Ja, dann gibt es halt natürlich diese tollen Pfade. Also man sieht jetzt hier hinten schon mal, man hat halt den Paketnamen, dann die Version. Das sollte immer automatisch parsbar sein, weil die Version fängt halt immer mit einer Zahl direkt nach dem Strich an. Und vorne haben wir eben so einen Hash, das ist quasi einfach eigentlich ein SHA-256-Hash, der aber eben auf 160-Bit reduziert wurde. Der ist eben, ja, hat eben auch die Eigenschaft, dass ein kryptografischer Hash ist. Das ist eben gerade für das Multi-User-Setup relevant, weil irgendein User installiert jetzt ein Paket. Dann wird es eben über den NixDaemon gebaut. Und wenn jetzt ein anderer User auch dieses Paket installieren will und dieser Store-Path schon vorhanden ist, kann er den einfach mitnutzen, also muss das Paket nicht nochmal gebaut werden. Deswegen ist natürlich wichtig, dass wir diese kryptografischen Hashes haben, weil dann gibt es eben keine Kollision und dann kann es nicht passieren, dass jetzt irgendein anderer User plötzlich halt irgendwas, eine Backdoor in ein Paket einbaut und die dann auch von einem anderen, also einem anderen Nutzer betroffen ist, weil der andere Nutzer, der dann halt nicht die Backdoor hatte, der würde dann entsprechend bei der Berechnung, was für das Paket gebaut werden muss, hier auf einen anderen Hash kommen und dann würde das halt Paket nochmal gebaut werden. Ja, genau, habe ich ja gerade schon erzählt. Also. Und genau die Binary Substitutes, die haben wir eben auch durch diesen Hash, weil dann können wir quasi lokal einfach mal gucken, welche Pakete brauchen wir. Dann tut Nix lokal auch schon diese ganzen Store-Paths berechnen. Und dann gucken wir quasi einfach auf den Build-Server nach, ob da schon dieser Store-Path vorhanden ist. Und wenn ja, laden wir ihn runter. Wenn nein, dann bauen wir es lokal. Und gerade dadurch zwingen wir auch nochmal diese kompletten Dependencies, also die Builds laufen halt in einer isolierten Umgebung. Die ist sowieso nochmal, also die hat halt, man hat auch keinen Internetzugang, um jetzt noch irgendwelche Sachen runterzuladen, weil das wird natürlich auch wieder die Builds nicht deterministisch machen. Aber gerade dadurch, dass halt alles im Nixstore lebt, haben wir auch schon mal nicht die Probleme, dass jetzt ein Binary automatisch irgendwie eine Library in /lib findet, weil wir müssen halt explizit diese Store-Paths angeben, wo dann halt wieder /lib vorhanden ist. So, kurz was trinken. Ja, dann jetzt mal direkt zu der Sprache selber. Da ich ja schon gesagt habe, es ist eben ein funktionaler Paketmanager, haben wir auch eine funktionale Sprache, die Nix Expression Language. Die ist eben eine Domain-Specific Language, also sollte nicht dafür verwendet werden, jetzt irgendwie allgemein Programme zu schreiben, das macht natürlich wenig Sinn. Ist aber auch sinnvoll, dass es eine Domain-Specific Language ist, weil wir wollen jetzt wirklich nur Pakete beschreiben und nicht irgendwie jetzt Applikationen in Nix schreiben. Und dadurch ist natürlich auch viel leichter benutzbar dafür. Aber letztendlich, Nix ist Turing vollständig, also im Prinzip kann man machen, was man will, aber es ist halt nicht unbedingt sinnvoll. Dann die Hauptaufgabe von Nix ist eben, dass diese Build-Actions beschrieben werden, was man quasi einfach letztendlich auch als Graph sehen kann, weil halt die Dependencies dann auch noch gebaut werden. Also letztendlich haben wir dann irgendwie ein Paket und das hat wieder Dependencies und die Dependencies haben vielleicht wieder Dependencies und dann steht halt so ein Graph. Und wenn wir zum Beispiel halt Git bauen, dann tun wir auch von allen Dependencies halt nochmal berechnen, wie die gebaut werden und fangen dann halt letztendlich ganz unten im Graph an, bauen halt alle Pakete, bis wir dann halt unser Git zum Beispiel haben. Genau, und diese Dateien, die eben beschreiben, wie ein Paket gebaut wird, die nennen sich dann Derivations. Das hat eben den Grund, man könnte theoretisch auch eine andere Sprache als Nix verwenden. Nix tut quasi nur eben erstmal so eine High-Level-Beschreibung von den Paketen machen, wo wir eben viele Abstraktionen zur Verfügung haben und am Ende wird es dann auch so eine Derivation reduziert, die dann eben wirklich beschreibt, wie jetzt das Paket gebaut wird, als jetzt konkret dann die Bash-Befehle. Man könnte dazu halt auch eine andere Sprache verwenden, um diese Derivations zu generieren und dann kann Nix trotzdem mit diesen Derivations umgehen. Es macht natürlich meistens Sinn, auch die Nix Expression Language zu verwenden, weil halt schon viele Paketbeschreibungen verfügbar sind. Dann kann man die weiter nutzen. Ja, Wir beschreiben Pakete, Konfigurationen eben auch bei NixOS dann. Das heißt, es gibt eben ja auch nochmal diese Abstraktion um Systemkonfigurationen und gleichzeitig dann eben halt auch, wie Pakete dann miteinander interagieren und so weiter. Aktuell ist Nix noch dynamisch getyped und das Dynamic Typing ist auch so ein bisschen limitiert. Der ursprüngliche, also der Gründer von Nix, wo das halt mal in seiner PhD-Arbeit entwickelt hat, hat dann auch mal angemerkt, dass halt Nix nicht komplett ist, bevor es Static Typing hat. Aktuell gibt es auch schon Projekte, gerade über Haskell, nochmal die Nix Expression Language zu implementieren mit Typing. Ist, glaube ich, gerade noch nicht production ready, aber sollte an sich schon mal brauchbar sein, also man kann es mal testen. Aber bis das dann tatsächlich verwendet wird, wird es natürlich auf jeden Fall noch einige Zeit brauchen, weil es ist halt nicht wirklich möglich, jetzt da dieses riesige Repo direkt durchzutypen. Wahrscheinlich wird es dann sowieso erst durch Annotations realisiert. Dann, was eben auch ganz wichtig ist, Nix ist lazy. Das ist ganz praktisch, weil wir haben natürlich eine Beschreibung von ganz vielen Paketen, aber wir wollen jetzt nicht irgendwie direkt jedes Paket evaluieren, sondern wir interessieren uns jetzt halt nur für ein paar Pakete, die wir halt in dem System installiert haben wollen. Wir haben wieder Dependencies und wir müssen halt im Prinzip bloß die Pakete auswerten, die wir halt auch brauchen und die Dependencies davon. Aber wir können halt prinzipiell erstmal in der Sprache direkt alle Pakete nutzen, aber deswegen müssen die ja noch nicht ausgewertet werden. Und Nix ist eben purely functional, wir haben keine Side-Effects und eben ja generell die anderen Vorzüge von funktionalen Programmiersprachen. Was sonst auch noch, was man vielleicht als Alternative erwähnen könnte, weil Nix Turing Complete ist, gibt es auch noch eine andere Sprache, die nennt sich DALL. Und die könnte auch verwendet werden, um Nix-Pakete zu beschreiben. Aber bis jetzt wurde das halt noch nicht groß genutzt. Also wird man da noch ein bisschen zu kämpfen haben, aber es ist durchaus möglich, zum Beispiel. Ja, dann an der Stelle könnte man jetzt eine kurze Demo von der Read Evil Print Loop von Nix machen. Weiß nicht, wie viel Interesse besteht in Demos, und sonst können wir auch am Ende gucken, wie viel Zeit wir noch haben und das dann einfach dort machen. Ja. Dann mal vielleicht erstmal weiter, weil im Prinzip ist vielleicht erstmal nicht so spannend, aber letztendlich kann man dann halt interaktiv so ein bisschen die Pakete anschauen, kann eben schon mal schauen, wenn ich jetzt irgendwie ein Paket auswerte, was für eine Derivation kommt raus, welche Version hat das Paket, kann ich halt auch so ein bisschen interaktiv gerade mein System inspizieren, wenn man so haben will. Ja, dann der nächste große Punkt ist eben Nix Packages, das ist diese große Paketsammlung. Kann man sich ja vorstellen, wie jetzt bei apt einfach die Sources, wo man dann immer erst mit apt-update runterlädt. So gibt es eben bei uns Nix-Packages, wo dann eben die ganzen Paketbeschreibungen drin liegen. Das ist eben auch das Haupt-GitHub-Repo, steht unter einer MIT-Lizenz. Und enthält eben diese ganze Beschreibung einerseits für die Pakete und andererseits aber auch für die Module für NixOS dann später. Gleichzeitig gibt es eben noch Tests. Einmal für die Nix-Sprache selber, also für die ganzen Library-Functions, die jetzt zum Beispiel, neuerdings gibt es auch Funktionen, mit denen man zum Beispiel mit Subnetzen rumrechnen kann, also eben mit diesen Bitmasken würde die Nix-Sprache erweitert. Und dafür ist natürlich auch immer sinnvoll, ein paar Tests zu haben, dass die auch wirklich mal funktionieren. Oder es gibt eben zum Beispiel die Möglichkeit, jetzt eine Nix-Konfigurationsbeschreibung dann auch in JSON umzuwandeln. Und dafür gibt es eben auch jeweils Tests. Und das vor allem Wichtige sind eigentlich dann in Richtung Tests wirklich die Systemtests. Da gibt es dann die Möglichkeit zu beschreiben, wie mehrere virtuelle Maschinen miteinander interagieren. Das heißt, man kann halt Konfigurationen für virtuelle Maschinen liefern. Zum Beispiel soll auf der einen Apache laufen und die andere virtuelle Maschine soll jetzt einfach einen Client emulieren, der halt einen Webbrowser installiert hat. Und dann kam eben auch gleich Skript, dass zum Beispiel der Client dann probiert, mal auf den Apache zuzugreifen und halt guckt, ob er entsprechend die richtige Seite zurückbekommt. Und so kann man dann halt sogar Netzwerktests eben automatisch machen. Und es gibt sogar ein paar Tests, die dann so Inline-Kernel-Module in Nix drin haben. Die kann dann tatsächlich auch irgendwie eben während des Tests kompilieren. Und dadurch kann man eben natürlich schon ziemlich mächtig testen, ob dann wirklich noch alles tut nach dem Upgrade. Also das ist durchaus auch praktisch. Ja, dann gibt es halt ein paar verschiedene Branches. Es gibt halt einmal den Master Branch, das ist halt einfach für Rolling Release. Den nehme ich eigentlich immer. Letztendlich heißt dann der Channel NixOS Unstable, aber so unstable ist das eigentlich nicht, würde ich behaupten. Also ich habe bis jetzt noch nicht groß Probleme. Aber gleichzeitig gibt es eben auch noch Stable Branches, die sind halt auch dafür nützlich, wenn man jetzt nicht ständig irgendwelche Paket-Upgrades haben will, sondern lieber nur jedes halbe Jahr mal einen größeren Sprung, dann kann man natürlich auch die verwenden. Die haben entsprechend dieses Format, wie es hier drauf steht, und die Releases sind halt immer im dritten bzw. im 9. Monat vom Jahr. Genau, Hydra führt eben nicht nur diese Builds, sondern auch diese Tests aus, also gerade eben auch die VM-Tests. Und entsprechend, also gerade für diese Channels, ist halt wieder relevant, nur wenn diese Tests oder die kritisch markierten Tests alle durchlaufen, wird eben wirklich auch ein Upgrade in die Channels veröffentlicht. Also man könnte direkt auch von dem Nix-Packages-Repo die Paketquellen nehmen, aber da hat man natürlich diese Tests nicht. Deswegen gibt es auch gleichzeitig noch ein anderes Repo, Nix-Packages-Channels. Und bei Tutaitra eben immer nur ein Update drauf pushen, wenn halt auch wirklich die wichtigen Tests durchgelaufen sind. Dadurch hat man halt nicht irgendwelche ungeplanten Probleme. Ja, das ist der Punkt, der hier nochmal kommt. Und gleichzeitig gibt es auch immer noch diese Small Repos halt, gerade für Server halt, wo die GUI-Applikationen alle nicht gebaut werden. Da hat man natürlich viel weniger zu bauen, deswegen kann man die auch entsprechend schneller aktualisieren. Und auch die Tests hat man dann in der Regel weniger Probleme, weil halt weniger Tests gebraucht werden für diese Pakete. So, ja, zum eigentlichen Interessanten vielleicht, wie sieht denn überhaupt eine Paketbeschreibung aus? Deswegen habe ich hier einfach mal ein relativ leichtes Beispiel genommen, das halt nicht so komplex ist. Da handelt es sich jetzt einfach um PGP-Dump, damit kann man ja quasi einfach PGP-Pakete analysieren. Und da haben wir halt quasi einmal die Datei, wo halt, ups, ich muss kurz meinen Mauscursor wechseln, wo wir halt diesen Aufruf erstmal machen auf das Paket. Also Pakete sind quasi halt eine Funktion, die evaluiert wird und dann eben so eine Deviation generiert. Deswegen gibt es ja halt diese Call-Package-Funktion, die rufen wir halt entsprechend mit den Argumenten auf. Und am Ende tun wir dann halt einfach sagen, wir wollen jetzt das Paket mit GP-Dump haben und dann wird halt das hier evaluiert. Da haben wir hier oben halt die Argumente für die Funktion, das wird halt nichts so notiert. Das heißt, wir haben halt einmal so ein STD-Env, da liegt halt so das Wichtigste drin, GCC-Compiler, Bash, um halt die Bildschritte auszuführen. Weil letztendlich, wir haben hier zwar so eine hauptsächlich deklarative Beschreibung, aber letztendlich wird das natürlich auf ein Bash-Skript reduziert, das dann imperativ halt abgearbeitet wird. Das hat sich halt immer noch am besten erwiesen, um jetzt Pakete zu bauen. Dann gibt es eben hier so extra Funktionen, die auch immer Abstraktionen sind. Also einmal gibt es halt die Möglichkeit, eine URL runterzuladen oder ein Git-Repo. Hier gibt es jetzt extra die Funktion Fetch vom GitHub. Die wird hier dann einfach übergeben. Die kommt dann quasi auch von dieser Datei, wo halt PGP-Dump definiert wird. Deswegen gibt es eben diese Call-Package-Funktion, die tut dann automatisch, dass wir hier noch nicht nochmal alle Argumente angeben müssen, wenn Funktion ist Aufruf, sondern die wir dann halt geguckt haben, ob in dieser Datei schon dieses Attribut existiert und einfach entsprechend reingeben. Aber wir können es natürlich jetzt zum Beispiel auch hier überschreiben und sagen, Fetch vom GitHub gleich Fetch URL. Macht jetzt nicht viel Sinn, aber es wäre möglich. Das macht halt bei anderen Paketen teilweise Sinn, wenn man jetzt eine andere Version haben will, zum Beispiel vom GCC-Compiler. Ja, dadurch haben wir hier eine ziemlich gute High-Level-Abstraktion. Das heißt, wir müssen hier nur noch angeben, von wem ist das Repo, wie heißt das Repo, welche Version wollen wir haben. Das sieht man auch wieder direkt. Wir haben jetzt hier quasi, bei Git ist ja üblich, dass man bei Versionstext halt noch ein V davor hat. Das heißt, wir geben das hier einfach statisch an und referenzieren dann auf Version, was einfach unsere Version von hier oben ist. Deswegen steht hier quasi das Zweck noch da. Das heißt halt, das ist ein Recursive Set. Das heißt, wir können hier auch Attribute untereinander wieder referenzieren. Und dann müssen wir natürlich halt noch den Hash angeben. Das ist natürlich aus Sicherheitsgründen relevant, weil wir wollen ja nicht, dass irgendjemand das Paket dann bei sich baut und dann plötzlich irgendwie Man in the Middle abgekriegt hat und jetzt halt ein anderes Paket runtergeladen wurde, deswegen. Und gleichzeitig ist das auch dafür relevant, wir wollen ja reproduzierbare Builds haben. Das heißt, wir brauchen bei Nix etwas, das nennt sich eine Fixed Output Derivation. Also SAC ist jetzt quasi auch nochmal, das generiert dann in den Store Path. Und dieses Skript, wo halt diesen Store Path generiert, muss ja das Paket erstmal über das Internet runterladen. Und das ist eben ein Problem, weil wir haben jetzt hier gar nicht alles von beschrieben. Wir haben jetzt nur beschrieben, wo das Paket herkommt, aber letztendlich ist es nicht wirklich deterministisch. Deswegen wird quasi auch automatisch, dass wir überhaupt Internetzugriff haben, müssen wir schon mal spezifizieren, was am Ende dieser Hash von diesem Store-Path dann sein wird. Und das ist das, was wir hier angeben. Wenn wir das nicht angegeben hätten, würden wir gar nicht das Paket runterladen können. Und dadurch ist natürlich gewährleistet, dass halt immer diese Sources auf diesen Hash kommen müssen, denn ansonsten tut der Bild dann auch entsprechend fehlschlagen. Dafür ist natürlich auch wichtig, dass halt immer diese Versionstext gleich bleiben, aber das ist in der Regel kein Problem. Ansonsten sieht man hier so also ein bisschen im UseFlex-Stil, dass es eben noch so Sachen gibt wie Support Compressed Packets. Das hat eben den Default-Wert True und das könnte man zum Beispiel auch hier oben überschreiben und auf False setzen oder halt in seiner eigenen Konfiguration. Und ich muss jetzt ein bisschen weiter runter scrollen, dass man das sieht. Und bloß wenn es eben entsprechend auf True gesetzt wird, wird hier dann halt wirklich noch die Zlib und BZIP2 mitten in den Build reingegeben und entsprechend wird das Paket dann halt mit Support für komprimierte Pakete oder ohne gebaut. Und das funktioniert halt so, dass wir halt immer Defaults haben und wenn das jemand jetzt irgendwie anders haben will, kann er einfach die Defaults ändern. Je nachdem, wie wichtig die Defaults sind, kann man halt Hydra auch anweisen, dass irgendwie zwei Versionen gebaut werden, wo halt eine Feature A unterstützt und die andere nicht. Aber im Allgemeinen ist das nicht so oft so wichtig. Und dann halt auch noch interessant, gibt es eben immer noch dieses Metaset. Das enthält einfach noch eine Beschreibung von dem Paket, was dann zum Beispiel auch gibt es online eine Paketliste und natürlich vom Nix-Paketmanager selber würde man ja auch immer direkt wissen, jetzt irgendwie, wie heißt das Paket, also das weiß man schon vom Namen, aber was macht das ganz grob und dann eventuell noch ein bisschen ausführlichere Beschreibung, wo findet man die Webseite, was für eine Lizenz hat, welche Plattform werden unterstützt, das ist zum Beispiel auch wieder für Hydra relevant, weil wenn das jetzt zum Beispiel Plattform statt Linux hat, wird es eben nur für Linux gebaut, das ist dann aktuell 64-Bit und eben 64-Bit ARM. Also gerade für Raspberry Pi 3 zum Beispiel. Und an sich gibt es aber auch noch Bilder für macOS, wenn man das haben will, weil es gab halt ein paar in der Community, wo halt Mac einsetzen und dann kann man dafür auch entsprechend bauen. Dann muss man aber jetzt hier Plattform.Unix angeben. Es gibt sogar Leute, die haben das mal unter Windows zum Laufen gebracht, aber so der Fan davon bin ich jetzt nicht unbedingt. Aber schadet zumindest nicht. Ja, und dann hat man eben noch die Maintainer gelistet. Das ist zum Beispiel auch hier wieder ein Attribut, das kommt halt von stdenv.lib.maintainers.primewires und da stehen dann halt noch ein paar Informationen drin, wie jetzt halt der Name von dem Maintainer und die E-Mail-Adresse. Ja, dann hier vielleicht noch ganz interessant, haben wir eben auch die Möglichkeit zum Beispiel die Runtime-Dependencies zu bestimmen. Da gibt es einfach diesen Befehl, der oben gelistet ist, der passt jetzt nicht ganz drauf, aber im Prinzip ist der jetzt, kann man sich hier einfach ein Makro für schreiben, aber ist jetzt auch nicht so schwer, den rauszufinden unbedingt. Kann dann quasi einfach einmal halt diese Expression instanziieren, dann einmal bauen und dann so einen Graph generieren lassen von den Runtime-Dependencies und den dann zum Beispiel einfach mit dem Dot-Programm, also das ist dann halt ein Dot-Format, entsprechend in PDF umwandeln. Und die Runtime-Dependencies können eben auch automatisch ermittelt werden. Das ist auch so ein schöner Side-Effekt eigentlich von Nix, weil ja alle Libraries immer in dem Nix-Store liegen. Das heißt, wenn ein Programm eine Library verwendet, muss das eben auch als Library-Path diesen Nix-Store-Path eingetragen haben. Und der hat ja so einen Hash, das heißt, da kann jetzt nicht irgendwie ein Programm von sich aus draufkommen, sondern der muss dann wirklich halt über Umgebungsvariablen bzw. das Build-Skript halt in das Programm reingekommen sein. Und so kann man dann quasi am Ende vom Build einfach schauen, welche anderen Store-Paths jetzt noch referenziert wurden. Und das sind dann halt in der Regel einfach die Runtime-Dependencies. Es kann natürlich immer noch sein, dass die jetzt nicht genutzt werden, weil zum Beispiel ein Programm halt irgendwie noch einen Kommentar reinschreibt, wo halt nochmal alle Library-Pfade waren, dann wird es natürlich nicht funktionieren, aber es kommt jetzt nicht oft vor, als in der Regel werden halt nur die Pfade referenziert, die auch gebraucht werden. Und dann kann man halt hier einfach so einen Dependency-Graph generieren. Das sind jetzt ein bisschen ältere Versionen, das habe ich jetzt nicht einmal aktualisiert, aber ja, kann sich halt einfach schnell mit diesem Befehl den aktuellen Graph generieren lassen. In dem Fall ist jetzt halt ein ziemlich minimales Paket, aber die können natürlich auch durchaus deutlich größer werden, diese Graphen.
Ups.
Ja, man kann zum Beispiel, was auch ganz interessant ist, wenn man sich die Build-Dependencies anschaut, wird es bei CVEs gerne so gemacht, dass die, wenn CVE rauskommt, also eine Sicherheitslücke, dass man dann die Patches auch nach den CVE-Nummern benennt. Dann kann zum Beispiel auch in dem Build-Graph automatisch stehen, da sind dann halt auch die Patches gelistet, welche CVE schon gepatcht wurden. Und generell auch in der Hinsicht gibt es dann ganz schöne Effekte zu Nix, aber ich glaube, das sage ich einfach später nochmal mehr. Ja, dann, was man in der Regel immer verwendet, wenn man nur Nix installiert hat. Also was auch ganz interessant ist, wenn man jetzt irgendwie schon eine existierende Distro hat, kann man nebenher auch einfach Nix mal installieren zum Testen. Das ist halt eigentlich ganz nett, weil normalerweise zwei Paketmanager gleichzeitig wäre halt ziemlich doof. Aber in dem Fall brauchen wir halt eigentlich nur diesen Nix Store. Da werden alle Pakete reingeschrieben, das heißt, wir müssen jetzt nicht irgendwelche Binaries in /bin überschreiben. Insofern interferieren wir eigentlich mit dem existierenden Paketmanager nicht. Man kann natürlich auch diesen Store-Path ändern, zum Beispiel in sein Home oder halt irgendein anderes Verzeichnis, das einem gehört, dann kannst du gar nichts ohne Root-Rechte installieren. Und dann braucht man halt noch in seinem Path so einen Symlink auf /.mixprofile. Und da erkläre ich es vielleicht am besten dem Punkt hier, dem Bild. Also man hat halt so einen, Nix arbeitet sehr viel mit symbolischen Links. Das heißt, man hätte halt so einen .mixprofile-Symlink in seinem Home liegen. Kann natürlich auch mixprofile, ja. Kann man auch umbenennen. Und den muss man quasi einfach nur in seinen Path eintragen und dann zeigt er letztendlich auch die Binaries. Es funktioniert halt so, dass jetzt halt verschiedene Nutzer ihren eigenen Symlink haben. Dieser Symlink zeigt dann auch so ein Profil, per Default halt in nix/var/nix/profiles. Kann man aber natürlich beliebig ändern, wieder diesen Pfad. Und da zeigt er halt per Default immer auch diesen Default Symlink und der zeigt dann jeweils wieder auf eine spezielle Generation. Also jetzt gerade diese Nummern, wo wir halt sehen, sind halt Generationen von der nixenv-Konfiguration. Also letztendlich nixenv ist leider wieder eher imperativ als deklarativ. Deklarativ ist dann eher auf Systemniveau, wenn man halt die systemweiten Pakete eingibt. Aber ich glaube, es gibt gerade auch schon Ansätze, nixenv mehr deklarativ zu machen, aber aktuell läuft es halt immer noch so, dass man jetzt halt mit nixenv manuell ein Paket zusätzlich installiert oder wieder deinstalliert. Und dadurch wird halt dann bei jeder Operation hier so ein neuer Symlink generiert und der zeigt dann halt in dem Nix Store wieder auf so ein User Environment, wo dann quasi halt alle Binaries drin gesammelt werden, die der Benutzer gerade aktiv hat. Und die einzelnen Binaries hier drin sind dann halt wieder symbolische Links auf einzelne Store Paths. Die Sammlung gibt es quasi einfach nur dazu aus Performance-Gründen, dass man jetzt nicht hier irgendwie 1000 Pfade durchsuchen muss nach den Binaries, sondern einfach mal halt in diesem einen Ordner und folgt halt dem Symlink. Ist das soweit verständlich? Was man jetzt vielleicht hierbei schon sieht, wenn man jetzt natürlich viel Sachen ändert, hat man immer noch per Default ja die alten Generationen. Das führt natürlich zu höherem Speicherverbrauch, das ist zum Glück heutzutage nicht mehr so das große Problem. Aber deswegen gibt es eben bei Nix dann auch entsprechende Garbage Collection. Das heißt, wir können jetzt sagen, wir wollen alle Generationen löschen, die zum Beispiel älter als 10 Tage sind oder halt alle außer die aktuelle. Und so kann man dann natürlich auch wieder Speicherplatz sparen. Aber natürlich, je mehr wir löschen, können wir dann keine Rollbacks mehr machen, weil gerade wenn wir jetzt hier einen Rollback machen würden, würden wir einfach nur diesen Default-Symlink halt zum Beispiel von der 43. Generation auf die 42. umändern und dann haben wir automatisch wieder die alten Binaries, die halt auch die alten Nixdorf-Pfade zeigen. Ja, vielleicht auch noch ganz nett gibt es eben die Nix-Shell. Da kann ich vielleicht mal kurz eine Demo zeigen, wenn jetzt die Zeit schon knapp wird. Also muss ich das kurz machen. Ich habe gerade PGP da nicht installiert. Genau, ist gerade nicht vorhanden. Und ich kann jetzt zum Beispiel einfach mit der Nix Shell so eine interaktive Shell bauen, die halt das Programm drin hat. Und hier jetzt einfach entsprechend ausführen. Okay, jetzt wäre schon Option nicht. Und was ich dann zum Beispiel auch noch machen kann, was zum Beispiel jetzt gerade für Bash-Skripte, in Bash-Skripten kann zum Beispiel in der Shebang-Zeile, dann gibt es so einen speziellen Trick auf die Nix-Shell verwenden, um halt automatisch die Dependencies runterzuladen. Also in dem Fall war jetzt halt das Paket PGP dann schon gebaut, ansonsten wäre das jetzt noch gebaut worden. Kann ich jetzt zum Beispiel noch Pure angeben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Vim aufrufe, funktioniert das nicht mehr, obwohl ich das, wenn ich nochmal aus der Shell rausgebe, Vim verfügbar habe. Liegt einfach daran, dass dann halt wirklich nur die Binaries verfügbar sind, die wir auch angegeben haben. Insofern, das kann halt auch ein ganz nettes Feature sein, um halt zu testen, ob man es irgendwie alle Dependencies von einem Shell-Skript hat. Und ja, man kann generell halt viele coole Sachen dadurch dann machen. Und man kann auch so mit Nix eben viel Skripten, also auch mit diesen Nix-Build-Commands, kann man in Shell-Skripten verwenden, wenn man jetzt irgendein spezielles Programm runterladen muss. Dann wird das eben automatisch gebaut. Ja, dann zu NixOS. Müssen wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen schnell drüber geben. NixOS ist eben dann zu dem Paketmanagement auch noch diese deklarative Konfiguration, die unser ganzes System beschreibt. Wieder im funktionalen Konzept. Basiert eben einfach auf Nix und wir haben jetzt eben zusätzlich noch dieses Konfigurationsmanagement. Wie das funktioniert, wir haben quasi NixOS-Module. Modul hat halt eine bestimmte Zuständigkeit, also jetzt zum Beispiel Modul für die Firewall, Modul für Apache, Modul für eine Datenbank und die können wir dann halt miteinander kombinieren. Und am Ende haben wir dann halt mit allen Modulen dann die volle Systemkonfiguration, die wir dann eben manuell beeinflussen können, indem wir eben diese Optionen setzen. Im Modul, der ganz grobe Aufbau ist jetzt hier eigentlich nicht so relevant, aber wir haben halt einmal die Option, das ist quasi einfach sowas wie Enable, Allows through Firewall, so Zeug. definieren wir halt, wie das Paket konfiguriert werden kann, und in der Config selber steht dann halt, was entsprechend bei diesen Optionen gemacht wird. Am besten sieht man das einfach an einem Beispiel, also das ist jetzt so ein Beispielmodul, hier sind quasi einfach nur die Inputs, die wir dann weiter unten verwenden. Das ist ein Funktionsaufruf, das heißt einfach quasi nur, dass wir nicht jedes Mal lib davor schreiben müssen, wenn wir eine Library-Funktion aufrufen. Dann gibt es halt hier wieder so ein bisschen die Abstraktion. Ja, und jetzt halt hier das Interessante, also wir haben jetzt halt hier die Vim, das Vim-Modul einfach. Die einzige Option, wo das halt hat, ist, dass Vim der Default-Editor ist. Da gibt es einfach diese MK-Option-Abstraktion. Das könnte man hier sogar eigentlich noch ein bisschen weiter abstrahieren. Gibt es ein MK-Enable-Option, das hat dann automatisch, da müssen wir nur noch die Description setzen. Aber letztendlich sagen wir hier einfach, das ist ein Boolean, der ist halt per Default false und den kann jetzt halt ein User of True setzen, dann ist halt Vim der Default-Editor. Und dann kann man eben noch eine kurze Beschreibung schreiben, die kann man später in der Manpage nachschauen. Dann ist halt hier wirklich die Implementierung, das heißt einfach, wenn diese Option jetzt gesetzt ist, dann tun wir halt einmal Vim installieren, das wird eben ja, mit dieser Zeile gemacht. Und gleichzeitig setzen wir eben die Editor-Variable mit der entsprechenden Priorität hier, wo halt ziemlich hoch ist, auf Vim. Per Default ist sonst Nano. Jetzt hier reicht die Zeit nicht mehr groß, aber das wäre jetzt quasi einfach noch ein größeres Modul, kommt vielleicht nur mal ganz kurz durch, scrollen für eine Datenbank. Letztendlich kann man zum Beispiel die Datenbank einfach aktivieren, indem man hier die Enable-Option auf True setzt. Hier sieht man jetzt auch schon die Abstraktion, hier ist jetzt nur noch wirklich angegeben, was die Option macht. Deswegen wird dann entsprechend noch ergänzt, automatisch durch diese Funktion eben. Dann kann man halt noch wählen, welches Paket man haben will, weil man das ja auch überschreiben könnte. Dann wird zum Beispiel automatisch ein User eben für diese Datenbank angelegt und der User hat eben auch eine Gruppe. Dann muss die natürlich irgendwo ihre Daten speichern. State ist natürlich immer schwierig zu managen, aber ja, hier kann man dann halt noch einen anderen Pfad angeben zumindest. Man kann halt einen Port angeben, auf welchem Socket gelauscht werden soll. Das ist halt per Default einfach Localhost, dann hat man keine Sicherheitsprobleme im Zweifelsfall. Kann man natürlich ändern. Und hier ist dann einfach die Implementierung, wo letztendlich einfach ein Benutzer anlegt. Der Benutzer hat dann automatisch auch durch das Create Home ein Home Directory mit den richtigen Permissions und dann wird einfach noch eine Systemd-Unit gestartet, die halt als dieser User läuft. Und ja, wenn zum Beispiel sich irgendwas in dem Paket oder in der Konfiguration hier von dem Modul ändert oder der User halt was in der Konfiguration ändert, dann ändert sich auch automatisch die Systemd-Unit, weil die natürlich auch zum Beispiel diesen Paket-Path drin hat und dadurch wird die automatisch neu gestartet. Und das ist eben auch ganz nützlich, dass wir automatisch eben Units neu starten können. Weil es gerade für den Display Manager, den will man natürlich nicht automatisch neu starten, weil ansonsten würde der User ja ausgelocht werden. Und dann kann man natürlich noch so Start und Stop Optionen ganz normal halt wie bei Systemd entsprechend angeben oder halt am Anfang nochmal die Optionen setzen. Könnt ihr auch einfach die Folien sind verlinkt, dann nochmal selber anschauen. Ich habe noch nicht die ganz aktuellen gepusht, aber das kommt dann noch. Das hier ist jetzt so ein Beispiel für eine Konfiguration, die dann ein Nutzer tatsächlich hat. Das heißt, man hat halt einmal die State-Version, die wird halt dafür verwendet, dass jetzt zum Beispiel irgendwelche Datenbanken eine feste Version haben, weil die sollte man nicht unbedingt wieder dekrementieren. Also da sollte man nach Möglichkeit nur hochgehen, sonst kann es halt zu Problemen kommen, weil State ist natürlich bei Rollbacks immer ein Problem, weil dann können natürlich auch Datenbanken zerstört werden. Deswegen gibt es halt diese Option. Dann, das sind jetzt einfach so Beispieloptionen gelistet. Das einfach für das Sandboxing, das halt standardmäßig deaktiviert aus Performance-Gründen, aber es macht natürlich eigentlich immer Sinn, das zu aktivieren, gerade als Entwickler, wenn man halt testen will, ob ein Bild jetzt auch deterministisch ist. Dann könnte man zum Beispiel seine Kernel-Packages überschreiben, dass man zum Beispiel einfach den neuesten Linux-Kernel statt halt Stable verwendet oder halt auch eine spezielle Version hier angeben. Die sind einfach quasi mit Underscore und der Version auch ansprechbar. Man kann natürlich auch sein Kernel jetzt hier überschreiben, also es gibt auch die Möglichkeit, Pakete einfach zu überschreiben. Dann kann man halt hier noch so Defaults setzen wie Console Fonts, Timezone. Hier sind dann quasi die Systempakete, da hat man quasi einfach so eine Liste. Und da steht dann halt jetzt zum Beispiel hier Vim, Git und so weiter drin. Die konkreten Programme sind jetzt nicht so relevant, aber da kann man quasi einfach seine Pakete angeben, wo man halt systemweit installiert haben will. Und statt dem Vim-Modul von vorhin zu verwenden, könnte man jetzt hier zum Beispiel manuell auch einfach diese Editor-Variable auf Vim setzen, geht auch. Und ja, es gibt halt viele Abstraktionen, wie zum Beispiel, dass man einfach sagt, programs.bash.enableCompletion auf true und dann hat man halt bash-out-completion. Dann gibt es auch die Möglichkeit mit Nix-Packages-Overlays, eben das Nix-Packages-Set auf GitHub zu erweitern. Da kann man eben manuell einfach nochmal Optionen überschreiben, weitere Pakete hinzufügen. Man sieht hier so ein paar Beispiele, dass man es irgendwie Python dann per Default halt ist Python 2, jetzt kann man es hier auf Python 3 ändern. Man kann irgendwie sagen, man will hier noch ein Standard-Environment haben, das halt auch die 32-Bit-Libraries drin hat. So gibt es halt viele Möglichkeiten oder halt einfach auch darüber, das dort hier überschreiben. Da kann man halt ganz viele Anpassungen machen. Also gerade bei Gentoo gibt es ja eben auch diese Overlays. Ja, NixUp ist eigentlich nicht so relevant jetzt. Das war dann quasi noch Managing Home. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie weit das Projekt gerade ist, aber ich glaube mittlerweile sollte es nutzbar sein. Das ist noch nicht so alt. Ja, gerade die Konfigurationsdateien im Home, die werden halt noch nicht von Nix gemanagt, sondern halt bloß die globalen für das System. Und das war ein Projekt, dass man auch wirklich direkt seine eigene Benutzerkonfiguration über Nix managen kann, was natürlich durchaus auch interessant ist. Ja, dann vielleicht noch kurz zur Community. Die Community ist eigentlich ganz nett. So auf GitHub ist eigentlich immer positive Kommentare in der Regel. Also es ist nicht so, dass irgendwelche Developer irgendwie mal Scheiße labern oder was weiß ich. Es gibt eben eine Mailingliste, gerade ein Forum. Bugs und Pull Requests werden eben alles über GitHub gemacht. Man kann aber natürlich auch per Mailingliste Patches senden, wenn man jetzt kein GitHub-Fan ist. Ich meine, gerade in letzter Zeit ist es ein bisschen spannend geworden. In Freenode gibt es eben Channels, Blogs, dann gibt es eben Meetups, zum Beispiel gerade hier in Stuttgart jetzt lokal. Jedes Jahr gibt es gerade die Konferenz. Aber jetzt gerade ist halt in London, deswegen macht es natürlich nicht so viel Sinn, aber das ist auch nett, hat nicht jedes Projekt eine Konferenz. Und es gibt eben auch kommerzielle Consulting-Companies, die eben ja, für Firmen dann relevant sein könnten. Also gerade die Hauptentwickler machen natürlich auch alle über Nix ihr Geld. Ja, wenn man jetzt wirklich Nix lernen will, gibt es halt einige gute Guides eigentlich. Also so ein ganz schneller Guide, wo halt mal einen Überblick bringt. Dann gibt es A Tour of Nix, das ist von zwei von hier aus Tübingen, zwei Nix-Entwicklern. Ist eigentlich auch ganz nett, da kann man halt interaktiv mal so ein bisschen Nix lernen. Und wir haben jetzt halt auch gerade ein inoffizielles Wiki, das alte Wiki wurde runtergefahren, aber das wird hoffentlich bald wieder offiziell. Und dann gibt es eben einige Manuals, also zu Nix selber, zu Nix Packages, zu Nix OS und Nix Ops. Nix Ops ist eben, wenn man jetzt zum Beispiel automatisch eine Amazon-Instanz mit der und der Konfiguration starten will, dann kann man zum Beispiel Nix Ops verwenden, also wenn man jetzt irgendwie viele Hosts orchestrieren will. Sind nicht immer so komplett die Manuals, aber relativ. Also für den Anfang ist auf jeden Fall mal ein guter Überblick, wenn man halt teilweise Details haben will, muss man halt auch mal in Source Code reinschauen. Ja, dann gibt es halt noch so eine Serie von Blogposts. Ja, und wenn halt einfach mal jemand Nix ausprobieren will, kann man quasi Nix einfach so installieren. Dann braucht man aber Rootrechte dafür und sonst muss man halt das Skript anpassen. Der ein oder andere will es vielleicht sowieso erstmal anschauen, bevor er seine Shell reinpipet, aber man kann es natürlich auch einfach so installieren. Wird hier über HTTPS runtergeladen. Und ja, dann kann man einfach mal mit Nixenv, Nixshell und so weiter rumspielen und einfach zum Beispiel auch in der VM dann später mal Nix OS ausprobieren. Da gibt es auch schon ein Image, das man direkt mit VirtualBox zum Beispiel verwenden kann. Ja, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war interessant. Gibt es soweit noch Fragen, Feedback, sonst irgendwas? Keine Fragen, alle erschlagen. Ja, alles ganz fertig. Das ist jetzt auch schon.